Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Prompt mich mal. Schön, dass du wieder dabei bist. Also, stell dir mal vor, du übergibst einem System einfach so 1 Million Zeilen Code, gehst ganz entspannt in die Mittagspause.
Mhm, schöne Vorstellung.
Ja, oder? Und wenn du zurückkommst, hat es nicht nur die gesamte Architektur auf ein völlig neues Framework migriert, sondern im Hintergrund auch noch die Qualitätskontrolle komplett selbst durchgeführt.
Und zwar fehlerfrei, muss man dazu sagen.
Richtig, fehlerfrei. Und genau da steigen wir heute direkt tief ein. Wir schauen uns die Mechanik an, die solche Szenarien, naja, plötzlich real macht. Keine oberflächlichen Diskussionen über Versionsnummern. Wir lesen hier auch keine Marketingbroschüren vor.
Genau.
Wir knöpfen uns heute die harten architektonischen Fakten zu Opus 4.8 vor. Dem Modell, das jetzt Ende Mai 2026 die Definition davon, was Software eigentlich leisten kann, komplett auf den Kopf stellt.
Ja, und unser Ziel bei dieser Analyse heute für dich ist es, diese tiefer liegenden technischen Mechanismen hinter diesem, man muss schon sagen, Paradigmenwechsel wirklich zu entschlüsseln.
Absolut.
Weil wir sprechen hier halt nicht mehr über ein System, das nur Wahrscheinlichkeiten berechnet, um irgendwelche hübsch klingenden Texte zu generieren.
Mhm.
Wir müssen verstehen, warum wir es plötzlich mit autonomen Agenten zu tun haben.
Mhm.
Und auch, wie eine fast schon unheimliche, aber zwingend notwendige Systemzuverlässigkeit auf mathematischer Ebene erzwungen wird.
Ja, und natürlich, wie man das alles bezahlt, oder? Also durch welche Hebel sich diese gigantischen Rechenoperationen überhaupt wirtschaftlich steuern lassen.
Ganz genau, das ist ein extrem wichtiger Punkt.
Also fangen wir mal vorne an. Bisher kannten wir KI ja primär als hochgezüchteten digitalen Assistenten. Ich gebe einen Prompt ein, ich bekomme eine Antwort. Ein klassisches Ping-Pong-Spiel.
Mhm, exakt.
Und wenn ich ein komplexes Projekt bewältigen wollte, sagen wir mal die Migration von einer Software oder die Analyse tausender juristischer Dokumente, dann blieb ich trotzdem der Projektmanager.
Ja, du musstest das alles kleinteilig steuern.
Richtig. Ich musste dieses große Ziel in mundgerechte Mikrotasks zerlegen und jeden einzelnen Schritt separat anweisen. Und Opus 4.8 bricht nun aus diesem Ping-Pong-Muster aus. Und zwar primär durch die Einführung von sogenannten Dynamic Workflows.
Genau, die Dynamic Workflows. Wie genau entkoppelt sich das System denn technisch von dieser ständigen menschlichen Anleitung? Also der entscheidende technologische Sprung liegt hier in der asynchronen Orchestrierung. Das Modell nimmt nicht länger eine isolierte Arbeitsanweisung entgegen, sondern ein übergeordnetes, abstraktes Ziel.
Okay.
Intern nutzt es dann eine Art Steuerungsarchitektur, um dieses Ziel in einen gerichteten Graphen von Teilaufgaben zu übersetzen. Und das Faszinierende an diesen Dynamic Workflows ist halt, dass das Modell in einer einzigen durchgehenden Sitzung hunderte von Subagents instanzieren und parallel laufen lassen kann.
Warte mal, 100 parallele Agenten? Das klingt für mich nach absolutem architektonischen Chaos.
Das könnte man meinen, ja.
Wie verhindert das System denn, dass sich diese autonomen Prozesse nicht gegenseitig überschreiben oder sich irgendwie in Endlosschleifen festfahren? Nehmen wir mal unser Code-Beispiel vom Anfang.
Hm.
Wenn Agent A eine zentrale Datenbankschnittstelle umschreibt, muss Agent B, der zeitgleich das Frontend für genau diese Schnittstelle baut, das doch in Echtzeit mitbekommen. Wie kommunizieren die miteinander, ohne dass das ganze System kollabiert?
Und genau hier liegt die Raffinesse der neuen Architektur. Das Chaos wird durch einen zentralen State Manager innerhalb dieses Workflows verhindert.
State Manager, okay.
Ja. Jeder Subagent arbeitet eben nicht im luftleeren Raum und feuert Code irgendwie in die Leere. Stattdessen synchronisieren sich die Agenten kontinuierlich mit einem übergeordneten, geteilten Gedächtnis des Workflows.
Ah, verstehe.
Und bevor ein Subagent seine Teilaufgabe als erledigt markiert und in den Hauptzweig überführt, führt das System automatisch isolierte Verifizierungsschleifen aus.
Das heißt, es testet sich selbst.
Ganz genau. Es testet den neuen Code gegen die bereits bestehenden Software-Tests der Umgebung. Und erst wenn dieser Test wirklich grün aufleuchtet, wird der Code gemerged.
Wahnsinn! Das bedeutet also, die KI schreibt nicht einfach nur Codeschnipsel um, sie simuliert quasi den gesamten, Continuous Integration Prozess eines echten Entwicklerteams.
Das kann man so sagen, ja.
Das Modell plant, delegiert, exekutiert und testet in einer geschlossenen Schleife. Aber was passiert denn, wenn sich während dieses stundenlangen, extrem komplexen Prozesses die äußere Realität ändert?
Wie meinst du das genau?
Naja, sagen wir mal, die Zugriffsrechte für eine externe API, auf die unsere Subagenten zwingend zugreifen müssen, werden vom Sicherheitsteam plötzlich rotiert. Bisher hieß das bei solchen Modellen doch, Prozess hart abbrechen, den gesamten initialen Systemprompt umschreiben und quasi bei Null anfangen, oder?
Ja, und genau dieses bei Null anfangen war in der Praxis bisher wirklich das größte Nadelöhr.
Stell ich mir furchtbar vor.
Es war nicht nur frustrierend für die Entwickler, sondern auch extrem ineffizient und wahnsinnig teuer. Jedes Mal, wenn der Prozess abgebrochen wurde, ging das bisherige Kurzzeitgedächtnis des Modells komplett verloren.
Also der sogenannte Prompt Cache.
Richtig, der Prompt Cache. Und bei Modellen in der Größenordnung von Opus 4.8 sprechen wir hier über Millionen von Vektorberechnungen, die buchstäblich im Papierkorb landen.
Krass.
Um dieses Problem zu lösen, führt das Update jetzt die Mid-Conversation-System-Messages ein.
Mid-Conversation, das heißt, ich greife im laufenden Betrieb einfach so in den Maschinenraum ein?
Ganz genau. Du kannst die Systeminstruktionen, also wie beispielsweise veränderte Budgetgrenzen, neue API-Schlüssel oder eben geänderte Zugriffsrechte, mitten im laufenden Prozess aktualisieren, ohne den Task abzubrechen.
Okay, wow.
Das Modell liest die neuen Parameter ein und propagiert sie nahtlos in die laufenden Threads aller aktiven Subagenten.
Und der entscheidende Vorteil dabei ist dann, dass dieser riesige Prompt-Cache der bisherigen Arbeit, also all die Millionen Zeilen Code, die das Modell bereits verstanden und verarbeitet hat, völlig unangetastet bleibt.
Exakt.
Das neuronale Netz muss diese initialen Tokens also nicht immer und immer wieder neu durch seine Aufmerksamkeitsschichten jagen.
Richtig. Technisch gesehen bedeutet dieses Caching ja, dass die Matrix-Multiplikationen der frühen Token gespeichert werden. Und indem dieser Cache bei Systemupdates intakt bleibt, reduzieren sich die Latenz und natürlich die Rechenkosten dramatisch.
Das macht Sinn.
Entwickler können jetzt also Agentenschleifen bauen, die wirklich tagelang autark laufen und nur bei Bedarf dynamisch von außen nachgesteuert werden.
Okay, aber wenn ich einem System erlaube, derart tief in meine Infrastruktur einzugreifen, also wenn ich ihm quasi die Schlüssel zu meiner gesamten Codebasis gebe oder vielleicht sogar zu sensiblen Finanzdaten.
Ein berechtigter Gedanke.
Und es dort völlig autonom über Stunden hinweg agiert, dann verschiebt sich doch mein Risikoprofil massiv. Meine größte Sorge ist dann ja nicht mehr, dass das System einen simplen Syntaxfehler macht.
Nein, natürlich nicht.
Meine Sorge ist doch, dass es einen gravierenden Architekturfehler macht und ihn vertuscht, weil es einfach stur behauptet, das Ziel erreicht zu haben. Wie können wir dieser enormen Autonomie überhaupt vertrauen?
Diese Frage nach dem Vertrauen führt uns zu einem Konzept, das im Enterprise-Umfeld mittlerweile zunehmend als Fiduciary-Grade AI bezeichnet wird.
Fiduciary-Grade. Okay.
Ja, also es geht um künstliche Intelligenz, die professionellen treuhänderischen Standards genügen muss. In Bereichen wie der Rechtsbranche, der medizinischen Diagnostik oder eben bei solchen tiefgreifenden Systemmigrationen ist Autonomie ohne extreme, fast schon pedantische Zuverlässigkeit schlichtweg wertlos.
Wenn nicht sogar hochgradig gefährlich. Ja.
Ganz genau. Und deshalb wurde Opus 4.8 einem sehr tiefgreifenden architektonischen Ehrlichkeitsupdate unterzogen. Die internen Auswertungen zeigen, dass dieses Modell 4-mal seltener Fehler in geschriebenem Code unkommentiert durchgehen lässt als seine direkten Vorgänger.
Okay, Moment. Da müssen wir mal technisch etwas tiefer bohren. Wir verwenden hier Wörter wie Ehrlichkeit und Selbstreflexion.
Ja, das stimmt.
Das verleitet natürlich extrem dazu, die Maschine zu vermenschlichen. Aber eine Maschine hat ja kein Gewissen, weißt du?
Natürlich nicht.
Sie hat keine Moral, die sie irgendwie nachts wach hält und plötzlich zwingt, am nächsten Morgen die Wahrheit zu sagen. Wie bringt man denn einem gigantischen Wahrscheinlichkeitsmodell auf mathematischer Ebene bei, ehrlich zu sein? Sprechen wir hier von Modifikationen im Alignment-Prozess?
Das ist eine sehr, sehr wichtige Unterscheidung. Ja, wir bewegen uns hier tief im Bereich des Alignments. Genauer gesagt beim Reinforcement Learning, also dem bestärkenden Lernen während der Trainingsphase.
Okay.
Das Modell fühlt natürlich keine Ehrlichkeit. Stattdessen wurde die Verlustfunktion, also der mathematische Maßstab dafür, wie falsch das Modell liegt, grundlegend neu kalibriert.
Ah, okay.
In der Trainingsphase wurde das Modell extrem hart dafür bestraft, hohe Wahrscheinlichkeiten für Fakten oder Codepfade zu berechnen, wenn die zugrunde liegende Datengrundlage im Kontextfenster einfach zu dünn war.
Das System wurde also mathematisch dafür abgestraft, einfach zu raten.
Genau. Das Raten, dieses berühmte Fake it till you make it, das bei früheren Sprachmodellen oft zu diesen Halluzinationen geführt hat, das wurde massiv unattraktiv gemacht.
Spannend.
Gleichzeitig wurde das Modell durch positives Feedback extrem belohnt, wenn es spezifische Tokenfolgen generiert hat. Also Dinge wie, mir fehlen entscheidende Parameter für diesen Schritt oder diese Architektur birgt ein unkalkulierbares Risiko.
Wahnsinn!
Man hat also die Wahrscheinlichkeitsverteilungen in den neuronalen Schichten so verschoben, dass der Ausdruck von Selbstzweifel und das Erkennen eigener Systemgrenzen in unsicheren Situationen mathematisch deutlich wahrscheinlicher sind als das Erfinden einer irgendwie plausibel klingenden Antwort.
Das ist ja wirklich ein radikaler Paradigmenwechsel im Training. Das Modell wird buchstäblich dafür belohnt, sich selbst zu stoppen.
Genau das.
Und diese Kalibrierung, die muss sich doch auch in der Art und Weise widerspiegeln, wie Softwareentwickler das Modell über die API, also über die Schnittstelle, ansteuern, oder?
Das tut sie ja. Und zwar über ein Feature, das als Refusal Stop Details bezeichnet wird.
Refusal Stop Details. Was genau macht das?
Also wenn das Modell entscheidet, eine Aufgabe abzulehnen oder mittendrin abzubrechen, dann wirft es nicht mehr einfach nur einen generischen Fehlercode aus. Es liefert dem Entwickler über die API eine strukturierte, extrem präzise Aufschlüsselung der Ablehnungskategorie.
Das System erklärt also wirklich im Detail, warum es den Dienst verweigert?
Richtig. Der Entwickler sieht exakt, ob die KI wegen fehlender Berechtigungen gestoppt hat oder ob die Faktenlage im bereitgestellten Dokument einfach nicht ausreicht, um eine eindeutige juristische Schlussfolgerung zu ziehen. Oder ob es vielleicht logische Widersprüche innerhalb des Prompts selbst gab.
Das ist ein enorm starker Hebel für die Praxis, finde ich. Weil diese radikale Transparenz des eigenen Scheiterns ist ja paradoxerweise genau das, was echtes Vertrauen in die Autonomie überhaupt erst ermöglicht.
Ganz genau.
Wenn mir das System glasklar sagt, stopp, diese rechtliche Vertragsanalyse führe ich nicht durch, weil im Anhang auf Seite 4 ein entscheidender Absatz fehlt, dann habe ich als Anwalt ja die absolute Gewissheit, dass die Analysen, die das System klaglos und schnell durchführt, auf einem extrem soliden, verifizierten Fundament stehen.
Absolut richtig zusammengefasst.
Das ist der finale Schritt von einer unberechenbaren Blackbox hin zu einem wirklich verlässlichen digitalen Mitarbeiter.
Und exakt das spiegeln auch die Rückmeldungen aus Pilotprojekten wider. Wenn das Modell völlig unstrukturierten juristischen Text oder massive Finanzdatenbanken verlässlich analysiert und selbstständig Fehlerquellen aufzeigt, anstatt sie dem menschlichen Nutzer zur mühsamen, nachträglichen Kontrolle zu überlassen, dann haben wir die Schwelle zur Fiduciary-Grade AI wirklich überschritten.
Okay, wir haben jetzt also ein System etabliert, das hochgradig autonom arbeiten kann. Ein System, das hunderte parallele Prozesse steuert, Code migriert, Verträge prüft und dabei ständig durch Selbstreflexion und Verifizierungsschleifen seine eigene Arbeit kontrolliert.
Mhm, genau das ist der Stand.
Das bringt mich jetzt unweigerlich zu der ökonomischen Dimension des Ganzen. Weil wie bezahlt man diese kognitive Schwerstarbeit?
Ja, das ist der springende Punkt.
Wenn ein Modell ständig innehält, Pläne verifiziert und Wahrscheinlichkeitsbäume für potenzielle Fehlerquellen berechnet, das muss doch unfassbar ressourcenintensiv sein, oder?
Das ist das klassische Skalierungsproblem. Wenn du Opus 4.8 permanent auf maximaler Rechenleistung laufen ließest, wäre es für alltägliche Aufgaben kommerziell völlig untragbar.
Das dachte ich mir.
Die Entwickler mussten also einen Weg finden, die rohe Intelligenz von der eingesetzten Rechenleistung zu entkoppeln. Das Resultat ist eine völlig neue Effizienz- und Ressourcenarchitektur, die auf zwei zentralen Pfeilern ruht.
Und die wären?
Der Effort Control, also der Aufwandssteuerung, und dem sogenannten Adaptive Thinking.
Lass uns mal bei der Effort Control anfangen. Das bedeutet übersetzt, ich bekomme quasi einen Regler in die Hand, mit dem ich der KI explizit vorgebe, wie sehr sie sich anstrengen soll.
Das ist die exakte Mechanik, ja. Über die API oder auch die Benutzeroberfläche hast du nun einen Parameter für den kognitiven Aufwand. Der Standardwert ist dabei auf High gesetzt, was für die allermeisten professionellen Anwendungsfälle wirklich das optimale Verhältnis aus Qualität und Geschwindigkeit bietet.
Okay.
Aber wenn du jetzt ein extrem komplexes, logisches Problem hast, vielleicht so eine asynchrone Forschungsaufgabe, die du am Freitagabend anstößt und die über das ganze Wochenende laufen soll, dann stellst du den Regler einfach auf Extra oder sogar Max.
Und was passiert unter der Haube, wenn ich den Regler auf Max schiebe?
Du erlaubst dem Modell, signifikant mehr Token für das reine Nachdenken aufzuwenden. Es baut intern tiefere Suchbäume auf, generiert alternative Lösungswege, verwirft sie wieder und wägt Argumente gegeneinander ab. Und zwar lange bevor es den finalen Output generiert.
Ah, okay.
Du erkaufst dir also mit mehr Rechenzeit und einem höheren Tokenbudget eine deutlich tiefere kognitive Durchdringung des Problems.
Auf der anderen Seite kannst du den Effort massiv herunterschrauben, wenn du beispielsweise tausende Datensätze nur nach einer simplen Formatierungsvorgabe bereinigen möchtest. Um das für mich mal greifbar zu machen. Das ist so, als hätte mein Auto nicht nur einen Motor, sondern verschiedene Fahrmodi.
Schöner Vergleich, ja.
Ich fahre in der Stadt im Eco-Modus, um Energie zu sparen, weil ich für den Weg zum Supermarkt keine maximale Leistung brauche. Aber wenn ich auf der Autobahn überholen muss oder einen extrem steilen Pass vor mir habe, schalte ich manuell in den Sportmodus.
Genau.
Ich verbrauche in diesem speziellen Moment mehr Energie, in unserem Fall also Token, aber ich habe die volle Kraft exakt dann zur Verfügung, wenn die Aufgabe sie auch wirklich erfordert.
Das ist eine sehr treffende Analogie für die manuelle Effort Control. Du zahlst für den kognitiven Aufwand, nicht für die reine Textlänge.
Verstehe.
Aber das zweite Feature, das Adaptive Thinking, das treibt dieses Konzept noch wesentlich weiter. Es automatisiert nämlich diesen Prozess der Ressourcenallokation.
Das wäre dann quasi ein Auto, das nicht nur einen Schalter für den Sportmodus hat, sondern mit Sensoren ausgestattet ist, die die Steigung der Straße oder die Komplexität der Verkehrssituation in Echtzeit messen und den Motor selbstständig anpassen?
Exakt so.
Wie funktioniert dieses automatische Denken dann auf der Token-Ebene?
Wenn das Adaptive Thinking aktiviert ist, analysiert das Modell bei jedem eingehenden Prompt sofort die strukturelle Tiefe der Anfrage.
Okay.
Wenn du jetzt nach einem simplen historischen Fakt fragst oder eine kurze Übersetzung anforderst, feuert das System die Antwort direkt über die wahrscheinlichsten Pfade des Netzwerks ab. Es verbraucht dabei minimale Ressourcen.
Und wenn ich eine Fangfrage stelle oder ein komplexes Logikrätsel aus der Spieltheorie einspeise?
Dann erkennen die frühen Verarbeitungsschichten des Modells sofort diese logische Tiefe. Das System schaltet automatisch um und generiert im Hintergrund unsichtbare Gedankentoken.
Unsichtbare Token?
Ja, es fängt quasi an, für den Nutzer unsichtbar laut nachzudenken. Es formuliert Zwischenschritte, stellt Annahmen auf und evaluiert diese selbst. Erst wenn diese interne, ressourcenintensive Reflexionskette abgeschlossen ist, wird die finale, aufgeräumte Antwort für dich sichtbar generiert.
Das ist ja brillant, weil es die Wirtschaftlichkeit bei gemischten Workloads komplett verändert. Im beruflichen Alltag wechseln sich ja simple Abfragen und komplexe Analysen ständig ab.
Richtig.
Durch das Adaptive Thinking verschwende ich also keine teuren Denktoken mehr für einfache Aufgaben, habe aber im Bruchteil einer Sekunde die volle analytische Tiefe zur Verfügung, wenn das Dokument kompliziert wird. Und wenn ich die vorliegenden Daten richtig lese, bleibt der Basispreis für diese Intelligenz erstaunlich stabil. Wir sprechen hier weiterhin von $5 pro Million Input-Token, oder?
Der Basispreis bleibt absolut stabil, ja. Aber durch die Architektur-Updates kommen noch weitere ökonomische Hebel hinzu.
Was denn noch?
Für zeitkritische Echtzeitanwendungen, bei denen Latenz das absolute Kriterium ist, gibt es nun einen Fast Mode. Dieser Modus operiert mit 2,5-facher Geschwindigkeit. Zwar gibt es hier einen Premium-Aufschlag, aber durch diese intelligente Allokation der Rechenschritte sind Entwickler bei der Nutzung des Fast-Modus unter dem Strich oft 3-mal günstiger unterwegs als bei den stark iterativen Ansätzen früherer Modelle, die ja ständig den gesamten Kontext neu berechnen mussten.
Was uns direkt wieder zu unserem Prompt-Cache bringt. Das Gedächtnis des Modells wurde ja auch für den Alltag optimiert.
Richtig. Das ist vielleicht die unscheinbarste, aber wichtigste Neuerung für den täglichen Gebrauch. Die Schwelle für den Prompt-Cache wurde auf ein Minimum von nur 1024 Token abgesenkt.
Ah, das ist wenig?
Sehr wenig. Bisher lohnte sich das Caching wirtschaftlich nur, wenn du gigantische Dokumente hochgeladen hast. Jetzt greift das Gedächtnis auch bei sehr kurzen, aber häufig wiederkehrenden Systeminstruktionen oder kleinen Kontextfenstern.
Mhm.
Das neuronale Netz speichert diese initialen Token ab und muss sie nicht bei jedem neuen Aufruf komplett neu berechnen.
Wenn wir all diese Hebel mal zusammenlegen, also das adaptive Thinking, das nur denkt, wenn es muss, die Mid-Conversation-Updates, die den Cache am Leben halten und die Absenkung des Cache-Minimums, dann erklärt das eine der beeindruckendsten Metriken aus den Analysen.
Welche meinst du genau?
Naja, bei der tiefen Analyse von unstrukturierten Daten wie etwa PDFs mit komplexen juristischen Texten oder technischen Diagrammen operieren Nutzer mit Opus 4.8 teilweise 61% günstiger als noch beim direkten Vorgängermodell. Und das bei signifikant geringeren Fehlerraten dank des Ehrlichkeitsupdates.
Um diese enorme Fülle an architektonischen Konzepten für dich einmal zu synthetisieren, was wir mit Opus 4.8 betrachten, ist weit mehr als ein lineares Update von roher, isolierter Rechenpower.
Definitiv.
Wir erleben hier wirklich den Übergang von einem reinen Sprachmodell zu einer hochgradig regulierbaren, stabilen Prozessengine. Es ist die Symbiose aus den autonomen Arbeitsabläufen der Dynamic Workflows, dem tief verankerten Alignment für treuhänderische Zuverlässigkeit und eben der granularen Kostenkontrolle durch Mechanismen wie Effort Control und Adaptive Thinking. Opus 4.8 wurde explizit dafür gebaut, um komplexe Unternehmensprozesse unbeaufsichtigt und verlässlich im Hintergrund zu orchestrieren.
Es geht schlichtweg nicht mehr um das Generieren von Text, sondern um das verlässliche, autonome Managen von Handlungen in der echten Welt.
Ganz genau. Und wenn wir an diesem Punkt ankommen, wo wir über autonome handelnde Systeme auf einem derartigen Intelligenzniveau sprechen, gibt es in den Daten noch einen sehr kurzen, fast schon versteckten Ausblick, der wirklich tief blicken lässt. Ein internes Projekt namens Glasswing. Ah ja, die nächste Evolutionsstufe, oft auch als Mythos-Klasse referenziert.
Genau. In den Berichten wird explizit erwähnt, dass diese Modelle der nächsten Generation eine derart massive kognitive Kapazität und Handlungsfähigkeit besitzen, dass sie aktuell ausschließlich in geschlossenen, stark isolierten Umgebungen von spezialisierten Organisationen für Cybersicherheit getestet werden.
Das ist schon heftig, ja.
Es heißt dort wörtlich, dass Modelle auf diesem Level strengste Cyber-Safeguards erfordern, bevor überhaupt über einen öffentlichen Release nachgedacht werden darf. Und das zwingt uns doch zu einer fundamentalen Frage.
Einer Frage, die weit über die technischen Spezifikationen von Tokenpreisen oder Cash-Limits hinausgeht.
Dicken digitalen Panzertüren testen muss. Wie verändert das unsere Definition davon, wer in Zukunft überhaupt Zugang zu modernster Technologie haben wird?
Das ist der entscheidende Punkt.
Werden diese Werkzeuge das große, demokratisierte Hilfsmittel bleiben, das jedem zur Verfügung steht, oder entstehen hier völlig neue, extrem regulierte Machtmonopole? Wir bewegen uns auf eine Ära zu, in der Intelligenz zur kritischen Infrastruktur wird.
Ein wirklich tiefgründiger Gedanke.
Etwas zum Nachdenken für deinen nächsten Kaffee, würde ich sagen. Und damit bedanke ich mich für deine Aufmerksamkeit heute. Nimm das gerne mal mit in deinen Berufs- oder Studienalltag und überleg dir, was diese Autonomie für deinen Bereich bedeutet.
Auch von mir vielen Dank fürs Zuhören.
Schön, dass du heute dabei warst. Und wir hören uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Prompt mich mal. Bis dann.